Empathie ist kein Tool, sondern Empathie ist eine Haltung. Was meine ich damit? Mit den Augen des anderen sehen, mit den Ohren des anderen hören und mit dem Herz des anderen fühlen. Wenn ich bereit bin, das zu tun, dann ist die Chance riesengroß, dass wir in diesem Projekt erfolgreich miteinander zusammenarbeiten.
Willkommen zurück zu Teil 2 unseres Gesprächs über Sozialkompetenz im Projektumfeld mit Erhard Semlitsch von PMCC Consulting. Im ersten Teil haben wir darüber gesprochen, was soziale Kompetenz wirklich ausmacht, nämlich Selbstführung, Verantwortung und Führung auf Augenhöhe. Heute geht es darum, wie man diese Haltung im Alltag umsetzt. Wie gelingt es, sich selbst in stressigen Situationen zu steuern? Was brauchen virtuelle Teams, um sich wirklich verbunden zu fühlen? Und warum ist Empathie keine Methode, sondern eine innere Haltung, die ganze Projektkulturen verändern kann? Freuen Sie sich auf viele praxisnahe Beispiele, inspirierende Gedanken und auf Erhards klare Botschaft, was Projektleitende wirklich erfolgreich macht. Wir haben vorhin schon das Thema Selbstführung angesprochen. Was für Tipps gibst du denn hier Projektmanagern und Projektmanagerinnen, um mit Stress, Mehrdeutigkeit und diesem Zeitdruck umzugehen? Weil das ist ja so ein Klassiker, ja? Wir haben ja schon gesagt, im Team kann es sein, dass mir Teammitglieder sozusagen ausbüchsen, weil sie zu hohen Druck haben oder zu viele Projekte. Aber ich selbst als Leitender habe ja auch einen ziemlichen Erfolgsdruck.
Ja.
Was würdest du denn dann zur Selbstregulation oder Selbstführung sagen?
Also ich stehe hinter Peter Drucker. Wer sich selbst nicht führen kann, soll die Finger von anderen lassen. Er hat es zwar ein bisschen diplomatischer gesagt, aber sinngemäß hat er das gesagt, wenn ich mich selber nicht führen kann, bitte führe keine anderen Menschen. Und das ist das, was du jetzt ansprichst. Und ich sage immer, da gibt es so ein schönes Wort, nicht? Atmen, ordnen, handeln, statt hetzen, hasten, hoffen. Sehr viele Leitungsfunktionen tun hetzen, hasten und hoffen. So, das müssen wir umbauen in Atmen, Ordnen und Handeln. Das Hetzen. Jetzt ist klar, Achtung, dass wir in einem Projekt zeitgetrieben sind. Und es ist auch klar, dass wir nennen es übrigens Deadlines in Projekten, gell? Also ich sage immer spaßhalber.
Das ist auch ein bisschen makaber eigentlich.
Ja, genau. Ich sage immer spaßhalber, nicht, die heißen deswegen Deadlines, weil man die überschreitet, ist man tot. Man ist Gott sei Dank nicht menschlich tot, aber man ist in sehr, sehr vielen Fällen dann auch wirtschaftlich tot, wenn man Deadlines überschreitet, weil einfach Konsequenzen übrigens auch in Kontrakt mit dem Kunden vereinbart sind, das nennen wir dann Penale, die sind also manchmal richtig herausfordernd und vielleicht für manche Organisationen sogar tödlich. Ne? So, also wir leben in Projekten mit sogenannten Deadlines, wir leben auch mit Meilensteinen. Also es ist Zeit ist ein verdammt, wie soll ich sagen, wichtiges Kriterium in jedem Projekt. Schon allein deswegen, weil es einen definierten Anfang und ein definiertes Ende hat. So, das heißt also, das Erste ist einmal, ich muss mich dem stellen. Das heißt, mir muss klar sein, dass das Ganze in einem Zeitbudget läuft und das unterzukriegen ist. Deswegen brauche ich nicht hetzen, sondern einmal schauen, was überhaupt zu tun ist. Das heißt also, was viele Führungskräfte unterschätzen, ist, sich einfach einmal hinzusetzen und zu sagen, was sind denn überhaupt meine Aufgaben jetzt in der Achtung Führungsfunktion? Ich spreche jetzt nicht in der fachlichen Funktion, sondern in der Führungsfunktion. Das heißt also, das, was wir in jedem Zeitmanagement, übrigens auch in unserem bei BMCC sagen, bitte schau dir mal überhaupt an, was sind denn überhaupt die ganzen Aktivitäten, die du zu tun hast? Was wird von dir erwartet? Deswegen darf man auch dieses Erwartungsmanagement tun. Bitte einfach einmal dem Team fragen, was erwartet ihr von mir? Vielleicht erwarten die etwas von mir gar nicht, wo ich glaube, dass sie es erwarten. Also könnt ihr schon wieder mal streichen. Ne? Also dieses Erwartungsmanagement. Das heißt also, ich schaffe einmal eine Übersicht. Das ist immer noch sehr viel, das ist schon klar. Jetzt ist der zweite Schritt. Jetzt da gehen wir ans Prioritäten setzen. Und es mag altmodisch klingen, aber ich bin immer noch Fan von Eisenhower mit der Dringlichkeit und mit der Wichtigkeit. Aus meiner Sicht immer noch das beste Werkzeug, das wir haben, wenn wir wissen, was wir meinen. Dass die Dringlichkeit mit Zeit zu tun hat, das ist jedem klar. Dass die Wichtigkeit mit Inhalt, mit Erfolg, mit Resultat zu tun hat, wird jetzt da schon interessanter. Das heißt also, ich muss schauen, wenn ich jetzt dieses Resultat bringe oder nicht bringe, was bedeutet das für mich? Und aus meiner Sicht ist zulässig die Frage, was ist die Konsequenz, wenn ich das jetzt nicht tue? Was ist der Preis, den ich bezahlen muss, wenn ich es jetzt nicht tue? Achtung, dass ich es dann wirklich nicht tue, aber ich darf mir das einmal zuerst fragen. Bin ich bereit, den Preis zu zahlen? Bin ich bereit, die Konsequenzen zu tragen, wenn ich das jetzt nicht tue? Und wenn ich jetzt bei der frage, na, das will ich nicht, weil die Konsequenzen wären eine Katastrophe, naja, dann haben wir schon was mit der Prioritätensetzung.
Ja, ja, genau.
Übrigens, ich bin ein Fan von der positiven Kraft des negativen Denkens.
Erklär das bitte.
Gerne. Wenn ich dir jetzt sage, Dina, mach deine Prioritäten für diesen Tag, dann schreibst du immer eine Liste, wo du auf die erste Stelle das hinschreibst, was für dich am wichtigsten und dringendsten ist. Das heißt, egal was an dem Tag passiert, das tue ich. Das heißt, wir bauen immer eine Liste von oben nach unten, das Dringendste zuerst und das dringend und Wichtige zuerst. Mein Vorschlag, drehen wir es bitte um. Was lasse ich als erstes liegen? Das heißt, bauen wir mal eine Prioritätenliste, drehen wir es um. Was lasse ich als erstes liegen? Was mache ich ganz sicher heute nicht? Und dieser Effekt heißt die positive Kraft des negativen Denkens, den wir übrigens bei Projekten sowieso tun. Es nennt ihn nur keiner so, wenn wir nämlich die Projektziele definieren. Wir definieren bei Projekten Projektziele und, Achtung, wir definieren Projektnichtziele. Warum definieren wir denn Projektziele? Weil wir manches Mal nicht genau wissen, was wir wollen, aber sehr genau wissen, was wir nicht wollen. Das liegt übrigens im Strickmuster Mensch. Ne? Ich tue mir manchmal leichter zu sagen, ich weiß zwar nicht, was ich will, aber ich weiß ganz sicher, was ich nicht will. Das kennt man. So, und das ist die positive Kraft des negativen Denkens. Ich drehe es einfach um. Das heißt also, was lasse ich heute als erstes liegen?
Ja, das kennt man ja. Mhm.
Und wie gesagt, auch stellen wir es uns noch einmal mit den Projektabgrenzungen vor. Wir müssen ein Projekt abgrenzen, weil wir können in einem Projekt nicht alles machen. Das werden wir mit dem Projektauftraggeber oder mit dem Kunden oder mit beiden abstimmen und sagen, schau, in diesem Projekt mit dieser Zeitleiste und diesem Budget bekommst du das. Und weil das ja manchmal genauso schwierig ist, was kriegst du wirklich? Sagen wir, was kriegst du sicher nicht? Alle Forschungsprojekte, wo der Weg ja praktisch erst das Ziel ergibt. Ne? Ich habe sehr, sehr viel mit Universitäten und mit Fachhochschulen zu tun. Die forschen. Und die forschen ins Blaue. Und das meine ich jetzt nicht negativ, sondern sehr positiv. Die fangen mit einer Fragestellung an, und ergebnisoffen ist noch das diplomatischste Wort, was man da sagen kann. Die wissen in Wirklichkeit gar nicht, was das überhaupt wird. Ne? Aber dann sagen wir zumindest, es ist ergebnisoffen, was ja schon mal richtig ist. So, dann begeben sich die auf den Weg der Forschung. Dann fahren die irgendwo hin, dann müssen die ja wissen, wohin fahren wir. Das können wir aber noch nicht sagen, weil wir nicht wissen, welche Abzweigungen unterwegs passieren. Aber wir können sehr oft, Achtung, nicht immer, das ist nicht das Allheilmittel, aber es ist sehr oft der Ausweg, dann sage ich einmal, was ich sicher nicht haben will. Und das ist dieser Effekt, positive Kraft des negativen Denkens. Also das Positive daran ist, dass ich dann zumindest in eine Abgrenzung hineinkomme. Und das war ja die Frage, nicht? Weil, wie gesagt, auf meiner Tagesliste steht ja alles drauf. Ne? So, dann haben wir diese Prioritäten schaffen. Dass, Achtung, auch ein Projektleiter Mensch ist. Und dass Menschen Prioritäten ja nicht immer rational setzen, wissen wir auch. Das ist zutiefst menschlich. Was meine ich? Manchmal tue ich einfach was, was ich gern tue, was ich lieber tue, was einfach schneller geht, wo ich einfach mehr Lob vom Chef, vom Kunden, vom Projektauftraggeber kriege. Also Achtung, so ehrlich bitte auch zu dir selber sein, lieber Projektleiter, dass du manchmal zwar sehr rational Eisenhower im Kopf hast, dass du sehr rational dringend und wichtig, aber du bist auch Mensch, also entscheidest du dich einmal, das mache ich einfach lieber als das andere, das geht schneller als das andere und deswegen mache ich es. Also bitte trau dir, und du hast ja noch Tipps für die Projektleitung gefragt, trau dir auch zu, Mensch zu sein, und du machst einfach was, was weder dringend noch wichtig ist, aber es ist einfach lustiger. Also auch das darfst du dir zugestehen.
Natürlich nicht immer. Das könnte man ja auch auf die Liste so draufschreiben. Also ein Task erlaube ich mir, auf den ich Bock habe.
Achtung, ja? Also auf den ganz ich richtig losgelöst, Bock habe, der super. Genau. Und zwar Bock habe ich, weil ich es gern mache, weil ich es gut kann oder weil ich auch viel Lob kriege. Mag ich auch nicht. Alle kommen dann zu mir und sagen, du bist der Beste. Ja, super, dann mache ich das, nicht, weil das mag ich auch gern. Achtung, auch alle Führungskräfte sind Menschen. Manche können das nur gut verbergen. Aber in Wirklichkeit sind sie auch Menschen. Das heißt, die haben genau das gleiche Strickmuster, die haben Gefühle, die haben Emotionen, die haben nur eine Rolle, und Rolle meine ich nicht Schauspiel, sondern Verantwortlichkeit, hier Menschen zu leiten. Aber der Strickmuss der Mensch ist bei denen genauso da. Ja, ne? Ja, und der Punkt ist, nicht zu sagen, ja, ich habe keine Emotionen so weiter, sondern einfach nur lernen, damit umzugehen und sie zu regeln. Und vielleicht auch einmal, dann lassen wir das vielleicht gleich weg, auch einmal hinzugehen zum Projekt und sagen, liebes Projekt, mir geht es heute nicht gut, ich bin heute nicht gut drauf, wisst was, helft mir, lasst mich so gut, es geht in Ruhe. Also auch das darf ich. Ich darf den, weil das macht übrigens auch menschlich beim Projektteam, ne? Ah, das ist ja nicht nur der große Projektleiter, sondern es ist auch ein Mensch dahinter, der halt einmal an einem Projektreview-Meeting einfach nicht gut drauf ist. Das gibt's. Und das sage ich dann an, sag, bitte machen wir es heute so kurz wie möglich, schauen wir, was wirklich zu tun ist. Mir geht's halt nicht gut. Das darf ich tun. Achtung, ich bin auch in der Leitungsfunktion Mensch. So, und dann zurück, was jetzt noch tun? Dann haben wir also einmal eine Prioritäten rein. Und dann bitte einfach tun und drauf fokussieren. Dieses, wenn ich für mich jetzt entschieden habe, das ist das, was ich jetzt tun darf. Und Achtung, der Weg ist nachvollziehbar, warum ich mich dafür entschieden habe. Das heißt, es ist immer für mich argumentierbar. Es ist auch für andere argumentierbar, wenn sie es wissen wollen. Aber wichtig ist es ja einmal, dass es für mich argumentierbar ist, dass ich diesen Tag so verbringe, wie ich ihn jetzt gerade gebracht habe. Dass dann Unerwartetes auch noch passiert, ist klar. Mit dem muss ich in der Funktion immer rechnen. Das müssen alle Führungskräfte, aber gerade in Projektleitungsfunktionen muss ich damit rechnen, dass Unvorhergesehenes passiert. Ich frage nämlich immer Projektverantwortliche, wie viele Projekte laufen so ab, wie du beim Kickoff den Projektteammitgliedern erklärt hast, dass sie ablaufen werden. Und in 30 Jahren, wo ich diese Frage stelle, ist noch nie eine andere Antwort gekommen als null. Achtung, noch nie. Es läuft jedes Projekt anders ab, wie ich beim Kickoff den Projektteammitgliedern erkläre, dass es ablaufen wird. Das heißt also, das zeigt schon, ich muss mit Unerwartetem rechnen, das von außen auf mich eintrifft. Irgendein Stakeholder hat wieder etwas zu tun oder das einfach spontan bei mir auftritt, weil ich sage, ah, da habe ich jetzt eine Entdeckung und das muss ich zuerst tun. Aber dafür muss ich Platz schaffen. Wenn ich diesen Platz nicht schaffe, darf ich mich nicht wundern, wenn es sich vorne und hinten nicht ausgeht. Also immer damit rechnen, dass etwas Unerwartetes passiert. Ja, und das, was wir allen, wie gesagt, eine gewisse Stressresilienz brauche in der Funktion. Es darf nicht jede Außergewöhnlichkeit darf nicht zur Katastrophe führen. Das heißt also, es wäre fair, Menschen auch dahingehend, bevor man sie in diese Funktion gibt, anzuschauen und zu sagen, du, es werden drei Dinge gleichzeitig alle unerwartet kommen. Kannst du das managen? Und die Frage ist gar nicht, kannst du? Willst du das managen? Ja? Weil das passiert manchmal, nicht, dass wir den Leitungsfunktionen, bevor wir ihnen die Leitung geben, ihnen zuerst einmal erklären, was überhaupt zu tun ist. Und dann zweitens die Frage stellen, willst du das? Nicht kannst du das? Willst du das? Und wenn beim Willen, ich will es, ein Ja kommt, dann können wir uns überlegen, ob du es kannst. Weil dann schicken wir dich zum Beispiel zur Weiterbildungsveranstaltung bei der BMCC. Aber wenn das ich will nicht da ist, dann brauchen wir da gar nicht weiterarbeiten. Ne? Und deswegen da hier auch zu schauen, will ich das überhaupt? Und dann muss ich auch in der Lage sein, hier manches Mal Situationen zu, Achtung, managen, die also ja einen gewissen Stress Spannend. Auslösen. Und das muss ich aushalten können. Und das kann man lernen. Nicht? Und dass man natürlich in der Situation einmal die Atemtechnik, nicht? Also man spricht vom Hauch des Lebens und so weiter, das stimmt. Nicht? Mit Atmen kann ich irrsinnig viel tun. Das heißt einmal dieses 2 Schritte zurückgehen bis 5 Zöllen und tief durchatmen in solchen Situationen. Also alles das, was wir so kennen, hilft auf jeden Fall nicht? In der Funktion, in der Situation. Und das einfach dann einmal tun. Aber das muss ich tun können und tun wollen. Ne? Und das sollte man den Menschen vorher auch sagen, beziehungsweise mit ihnen vorher sprechen, ob sie es überhaupt tun wollen.
Wir haben ja vorhin schon gesagt, es geht um, ja, im Idealerweise arbeiten die Teams zusammen, aber ganz, ganz oft in der Realität heute haben wir das nicht. Es sind oft auch virtuelle Teams. Das sind ja, da gibt es ja auch zusätzliche Herausforderungen. Mhm. Was sagt ihr den Leuten in euren Seminaren? Was ist besonders zu beachten, um hier auch ja diese gute Zusammenarbeit, diese soziale Kompetenz auszuspielen und ja für ein gutes Miteinander da zu sorgen?
Und damit wir da eine vernünftige Antwort geben können, schauen wir mal zurück, was überhaupt bei der Virtualität anders ist als in der Präsenzsituation. Ich sage immer, die Natur hat, als sie den Menschen erfunden und gebaut hat, eines übersehen, nämlich, dass er irgendwann einmal digital zusammenarbeiten wird. Dafür ist grundsätzlich das Strickmuster Mensch nicht gebaut. Das sieht man daran, dass Menschen ja Herdelebewesen sind. Das heißt also, die neigen, sich in Herden und in Gruppen zusammenzutun. Diese Eremiten auf der einsamen Insel sind eher die Bestätigung der, sind eher die Ausnahme, die die Regel bestätigen. Das heißt also, wir versuchen in Gruppen zu kommen, ne, sozialen Einheiten, ob das Familie, Freundschaft, Clubs, Vereine, ist egal. Und dafür ist der Mensch ausgelegt, weil er einfach im Team, in der Gruppe Sicherheit hat. So, damit das wirklich funktioniert, hat die Natur etwas ganz Tolles gemacht. Sie hat ihm das sogenannte Beziehungshormon mitgegeben. Oxytocin nennt man das. Das heißt also, wenn ich jetzt mit einem anderen Menschen zusammenkomme, dann hilft mir die Natur, einmal so diese Annäherung tun zu können. Das heißt, wenn ich einen anderen Menschen sehe, ich drehe nicht sofort um und laufe weg und sage, ich will nichts zu tun haben mit dem, ne? Sondern ich schaue mir mal an, komme ich mit dem irgendwie in Verbindung? Das heißt also, tritt ein anderer Mensch auf mich zu, geht automatisch die Oxytocin-Produktion los. Und ich versuche, mit diesem Menschen in Interaktion zu kommen. Manchmal intensiver, manchmal weniger sich, aber das ist der Mechanismus. So, Dina, und jetzt ist die Antwort schon am Tisch. Das funktioniert nicht digital. Tut mir leid, Dina, wir haben uns auch noch nie gesehen physisch. Wir haben uns heute am Bildschirm gesehen. Es ist super toll, wie wir ins Gespräch gekommen sind. Aber sorry, von Oxytocin-Produktion war weder auf deiner noch auf meiner Seite etwas zu spüren, weil das digital einfach nicht funktioniert. So, und jetzt ist die Antwort auf die Frage, dass diese Nähe, dieses Gefühl, hier mit dem anderen überhaupt interagieren zu wollen, muss ich in der digitalen Welt mit viel Aufwand nachholen. Das ist der Grund, was anders ist. In der Präsenzwelt treffe ich meinen Teamkollegen am Weg vom Parkplatz ins Büro, am Weg vom Büro in die Kantine, am Weg von einer Abteilung in die andere, am Weg vom Büro zum Parkplatz. Das heißt, es ergeben sich im Tagesablauf mit Menschen, mit denen ich zu tun habe, viele zufällige Treffpunkte. Viele, die ich alle bewusst nicht wahrnehme, aber unbewusst mir helfen im Mindset, das ist jemand, der gehört in mein Team, mit dem arbeite ich zusammen. Selbst wenn es der Kollege, die Kollegin von der anderen Abteilung ist, dann weiß ich aber zumindest, die arbeite in der gleichen Firma. Die Menschen, die ich in der Kantine treffe. Ne? Also über den Tagesablauf kriege ich zig Möglichkeiten, das Gefühl zu bekommen, wir sind hier eine Gruppe, wir arbeiten zusammen. Auch wenn wir nicht direkt in einem Projekt zusammenarbeiten. Aber der kehrt zu mir, der Mensch, der arbeitet im gleichen Unternehmen oder zwar in einer anderen Abteilung. Das passiert in der Präsenzwelt permanent. Das passiert in der Digitalwelt genau nie. Weil nämlich jeder auf seinem Plätzchen sitzt. Du heute in München, ich heute in Graz. Super toll. Wie sollen wir beide das Gefühl kriegen, Achtung, dass wir miteinander arbeiten? So, und das müssen wir jetzt mit viel Aufwand, Achtung, herkriegen. Wie kriegen wir es her? Wir machen in der virtuellen Welt Coffee Chats. Wir machen in der virtuellen Welt Check-ins, wenn wir uns treffen. Wir reden einmal. Wie ist das Wetter in München? Wie ist das Wetter in Graz? Wie geht's dir? Du hast mir erzählt, du warst gestern beim Oktoberfest. Super, ich war gestern am Berg wandern. Reden wir mal drüber. Also alles das muss ich bewusst herholen. Das ergibt sich nicht von allein. In der Präsenzwelt ergibt sich von allein, weil ich erzähle, wenn wir beide uns am Parkplatz getroffen hätten, hättest du mir sofort erzählt, du, Erhard, ich war gestern am Oktoberfest und am Weg in mein Büro und auf dein Büro hätte ich schon jede Menge Informationen über das Thema. Haben wir so nicht, weil wir haben uns nicht getroffen am Parkplatz. Ne? Irgendwer hat gesagt, es gibt keine in der virtuellen Welt gibt es keine Gespräche am Gang, weil es nämlich keinen Gang gibt. So, und Achtung, diesen Effekt, den müssen wir jetzt nachholen. Und das geht. Man muss es nur tun, man muss es mit viel Aufwand tun, man muss es den Menschen auch sagen. Du, wir wollen den Eindruck, dass wir hier als Team zusammenarbeiten. Was ich auch wahrgenommen habe in der Euphorie der letzten 5 Jahre, als wir dieses schöne Virus in der Welt gehabt haben, haben wir versucht, alles zum Team zu machen. Bitte nicht übertreiben, ist nicht notwendig. Es gibt immer noch Funktionen, die können alleine im Homeoffice, am Flughafen, im Hotel, am Park, am Strand, in der Dominikanischen Republik arbeiten und müssen gar nichts tun haben. Also bitte nicht krampfhaft versuchen, jetzt in der digitalen Welt, wir haben uns alle lieb, hineinzubringen. Sondern wenn ich jemand habe, der in aller Ruhe am Strand auf den Seychellen seine Arbeit machen kann, dann lassen wir dort die Arbeit machen und die Sache ist erledigt. Ne? Also bitte das nicht zu übertreiben und jetzt zu sagen, ja, wir müssen in der digitalen Welt alles auf diese Teamgeschichte machen. Ne? Aber zumindest die, die wirklich etwas tun, müssen wir das Gefühl geben. Und die Zusammenfassung heißt, im virtuellen Raum zählt Klarheit doppelt. Das heißt also, ich muss jetzt dann nochmal klar machen, wer arbeitet mit wem, warum zusammen, was sind welche Abhängigkeiten und ich muss öfter eine Kommunikation mit diesen Menschen bewusst ins Leben rufen, weil zufällig passiert sie nicht, wie sie eben in der Präsenzsituation passieren würde, weil wir nämlich gemeinsam in die Kantine gehen würden.
Hast du da ein Beispiel? Also wenn du jetzt sagst, also wirklich, kann ja jetzt ganz plakativ sein. Also wir haben einen Projektleiter, wir haben 7 Projektbeteiligte. Was wäre denn so jetzt für dich so ein paar, ja, Rituale oder Meetings, die man einführen kann, damit dieses Gefühl des Verbundenseins aufkommt?
Ja. Gibt mehrere, auch teilweise durchaus lustige Ideen. Also ein ganz seriöses Happy Weekend. Das heißt also, man trifft sich am Freitag um 12. Achtung, das ist ein fixes, ein Schurfix. Das wird ganz normal im Terminkalender wie jedes andere Schurfix eingetragen, wo es darum geht, wir plaudern über die, was am Weekend passiert. Achtung, ist eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, aber ein fixer Treffpunkt, wo man das tut. Das Gleiche kann man natürlich auch am Montag in der Früh tun, ne? Zurück aus dem Weekend und so weiter. Das heißt also, das geht gut an Wochenanfang und am Wochenende etwas zu tun. Was auch sehr schön ist, was mir jemand erzählt hat, ich erzähle es jetzt immer weiter und viele haben schon gesagt, sie haben es auch schon gemacht, das ist der Tourette-Donnerstag. Der Tourette-Donnerstag ist folgendes. Also das Tourette-Syndrom ist klar, ne? Das ist also eine ungeplante Laute und ungeplante Bewegungen oder unkoordinierte Bewegungen von Menschen. Und eine Führungskraft hatte das Thema, dass sehr viel gejammert, also in Österreich sagen wir jammern, jetzt musst du mir dann helfen, wie man das...
Jammern ist gut, glaube ich.
Sehr gut.
Ja, jammern ist gut, ja.
So. Sehr viel gejammert und so weiter. Und daraufhin hat er den Tourette-Donnerstag eingeführt. Das Glück war, er hatte dieses Projekt Review-Meeting als Schurfix immer am Donnerstag. Also es gab sich auch noch diese lautliche Ähnlichkeit der Begrifflichkeiten. Und hat jetzt Folgendes gemacht. Hat gesagt... Die erste Viertelstunde in unserem Projekt-Review-Meeting ist Jammern. Da jammern wir über Gott und die Welt, über den Kunden, über die Prozesse, über die Projekte, über die Produkte, über alles. Es ist erlaubt, über alles zu jammern, übrigens auch über den Chef. Das Einzige, was man tun muss, ist, oder was man nicht tun darf, ist, man darf in der Formulierung nicht unter die Gürtellinie gehen. Das darf man nicht. Aber alles andere, man darf dem Chef auch sagen, du, mir geht's halt nicht gut oder gestern ist mir nicht gut gegangen, so wie du mir das gesagt hast, das war nicht super. So, dürfte alles gemacht werden. Das hat der eingeführt. Er hat gesagt, beim ersten Mal war es noch ziemlich ruhig. Da hat er müssen anfangen zu jammern, weil nachdem sie das dreimal gemacht hat, hat sich das schon sehr, sehr selbstständig. Das heißt, es sind schon Menschen gekommen und haben schon Dinge gesagt. Er hat gesagt, mittlerweile, es ist über ein halbes Jahr her, dass er das eingeführt hat, brauchen sie manches Mal gar nichts mehr, sondern können sofort anfangen. Ist irgendwas zum Jammern? Na, alles okay, fangen wir sofort an. Manchmal brauchen es nur genau 5 Minuten. Das heißt, es hat sich die Zeit auch dramatisch verkürzt von den 15 Minuten. Und er hat gesagt, das Schöne ist, wenn er wieder einmal eine Jammerei bekommt, und das kann auch durchaus eine schriftliche sein, schreibt immer zurück, Donnerstag 9 Uhr, dann hat jeder gewusst, aha, ja. Er hat gesagt, bis dorthin haben es die meisten schon wieder vergessen und es ist wieder super. Also dieser Effekt dieses Tourette-Donnerstag-Syndroms, der ist aus meiner Sicht auch hilfreich.
Hier. Aber ich finde es interessant, dass sich dann die Jammerei reduziert.
Ja, sie reduziert sich. Weil ich, mein Zugang ist, oder meine Vermutung, Jammern ist Seelenhygiene. Das heißt, Jammern gehört zum Menschen. Aber bitte nicht 24/7. So, das heißt also, ich muss Jammern kanalisieren. Und wenn ich Jammern kanalisiere, dann kommt dieser Effekt zustande. Es ist ja nicht so, dass es nie mehr gejammert wird. Ne? Und sogar natürlich haben wir wieder mal Tag dabei, da sind wir wieder 10 Minuten im Jammern. Ne? Aber wir sind auch schon 2 Tage dabei, sagen, na, alles okay, können wir schon weiterfahren. Und wir kommen gleich zum ersten Tagesordnungspunkt. Mhm. Und das ist das. Und er zeigt das auch. Ne? Er sagt das, sagt, schau. Und natürlich hat das auch mit Stimmung zu tun. Natürlich hat das auch mit Situation im Projekt zu tun. Wenn es natürlich wieder extrem stressig ist im Projekt, wird wieder mehr gejammert. Ne? Aber er hat gesagt, das Schöne ist, schau, das kann man aufzeigen. Ne? Und sagen, schau. Und dann sind wir wieder in einer Situation, wo wir sagen, Freunde, heute geht es uns wieder weniger gut, weil sieben Supplier wieder mal nicht geliefert haben und die Supply Chain wieder total zusammengebrochen ist und wir schon wieder drüber reden müssen, wie können wir das Projekt um 3 Monate verschieben. Ne? Ist zwar nicht lustig, aber hey, haben wir auch schon geschafft, haben wir schon gemacht. Und das ist einfach dieses Mitnehmen der Menschen in die Situation hinein. Ne? Und was nicht geht, ist, dass sie 24/7 durch die Gegend jammern. Ja? Und deswegen ist der Effekt aus meiner Sicht auch sehr gut gegeben. Und wie gesagt, das haben wir auch schon mittlerweile andere bestätigt, die haben das auch schon versucht, das funktioniert. Ja, also ich bin ein Fan von der Geschichte.
Spannend.
Ja, diese Virtualität auch einfach anzusprechen und zur Kenntnis und auch zu sagen, dass jetzt etwas anders ist. Manchmal sind wir einfach, oder zumindest vor 5 Jahren, als das Ganze so massiv losgegangen ist, sind wir alle hineingefallen in die Situation. Da haben wir von einem Tag auf den anderen gelernt, dass wir ein Meeting, das wir nächste Woche präsent geplant haben, jetzt auf digital tun dürfen. Das heißt, wir wurden über Wochenende in das System hineingeschmissen und denken, heute wissen wir, wie das so funktioniert, heute sprechen wir es einfach an und sagen, Freunde, schaut her, wir werden in diesem Projekt sehr, sehr viel digital kommunizieren und wir arbeiten sehr viel in globalen Projekten. Da wird es auch gar nicht anders gehen, als in der digitalen Welt zu kommunizieren. Ne? Dass es mittlerweile so Auswirkungen hat, weil der Zugang so niederschwellig ist, Stichwort MS Teams, ne? Dass wir sogar schon deren Kollegen im Nachbarbüro MS Teams Nachricht schreiben oder über MS Teams telefonieren, wo wir eigentlich nur aufstehen hätten müssen, 2 Meter beim Gang hinaus, 2 Meter beim Gang hinein und vielleicht sogar noch am Kaffeeautomaten einen Kaffee hätten mitbringen können. Das sind jetzt da die Extremauswirkungen, die man nicht tun sollte. Ne? Das passiert jetzt nämlich auch. Ich war letztens in einem Unternehmen, da schreibt, ich sitze neben einem Projektmitglied, sage ich, was tust du? Sag ich, ja, ich schreibe jetzt den Kollegen. Sag ich, ja, ist der nicht da heute? Sag ich, ja, der sitzt nicht daneben. Sag ich, hey, das kann ja nicht sein, ne? Der sitzt da daneben, ne? Und der schreibt ihm das Ding. Das heißt, da gehe ich hin. Ne? Das sind also, wie gesagt, auch das haben wir. Ne? Aber natürlich brauchen wir die digitale Kommunikation, die ist super. Wir sprechen sie auch an und wir sagen auch, dass da hier etwas anders ist. Und wenn das Bewusstsein bei allen Beteiligten da ist, dass eine digitale Kommunikation eben anders ist als eine Präsenz und dass der Mensch nicht für digitale Kommunikation von der Natur vorgesehen wurde, dann haben das bis jetzt alle noch verstanden und geben auch mehr Effort in diese digitale Kommunikation hinein. Ne?
Ja, weil ich könnte mir vorstellen, wenn man jetzt mehr Meetings braucht, um diese Gemeinschaft oder das Gemeinschaftsgefühl zu bündeln, dass dann erstmal natürlich Widerstand kommt, weil man möchte nicht noch extra, ne? Meetings machen und noch kennenlernen und ja, vielleicht möchte ich auch meinem Kollegen gar nicht vom Wochenende unbedingt oder nicht allen erzählen. Ja,
und genau.
So. Und deswegen, also ich könnte mir vorstellen, dass da auch Widerstände kommen.
Natürlich, und deswegen braucht es auch eine gewisse Freiwilligkeit und es braucht auch, sage ich auch immer dazu, und das ist in der Digitalität noch viel massiver, Mensch tut sich manchmal mit Endgültigkeit schwer. Das heißt, wenn ich dem Menschen jetzt sage, und wir führen jetzt jeden Freitag 10 Minuten Happy Weekend ein, und das machen wir jetzt, ne? So, dann ist eines klar, es kommt sofort Widerstand. Sicher nicht mit mir. So, deswegen bitte weg von dieser Endgültigkeit, sondern ich gehe es anders an. Sag, schau, ich erzähle die Situation nicht, wir brauchen da hier mehr Aufwand. Was hält sie davon? Machen wir Happy Weekend. So. Sagen sie, ja, eine gute Idee, super, machen wir. Und ein paar sind ruhig und sagen gar nichts. Da weiß man schon, die haben im Gedanken drinnen so ein Käse. Macht aber nichts. Jetzt mache ich folgenden Vorschlag. Weißt du was? Probieren wir das einmal 1 Monat lang. Geben wir uns einmal die Chance, probieren wir es. Und nach einem Monat machen wir ein Review. Wie geht's uns damit? Und wenn wir dann draufkommen, dass das die blödeste Idee überhaupt war, schaffen wir es wieder ab. Wenn wir draufkommen, hey, das ist super, wir sollten das eigentlich nicht nur 10 Minuten, sondern wir sollten es 20 Minuten machen, dann machen wir es 20 Minuten. Das heißt, ich nehme sehr viel Druck heraus, wenn ich die Endgültigkeit wegnehme, das ist generell für Führungskräfte so, aber gerade in dieser Situation wichtig. Sag, lass uns einfach probieren. Und lass uns einfach probieren hat immer noch die Option, wir stoppen es, kippen es, machen es ganz was anderes. Und unter uns gesagt, in 90% der Fälle wird das weitergemacht, was wir probiert haben. Der Mensch gewöhnt sich dran, es geht in eine Routine hinein und es läuft. Und dann sagt keiner mehr. Am Anfang Widerstand, furchtbar, Katastrophe. Also nehmen wir die Endgültigkeit weg. Sagen wir, schau, wir haben da hier den Auftrag als Projekt im Zusammenhang. Lass uns probieren. Bei manchen Projekten funktioniert es, bei manchen nicht. Schauen wir mal, wie es bei uns funktioniert. Es gibt die Idee, es gibt die Erfahrung, probieren wir es aus. Ja, probieren wir es aus. So, und nach einem Monat setzen wir uns zusammen, machen ein Review. Wie ist es uns gegangen damit? Ja, haben wir angesetzt, ist eh dauernd abgesagt worden, ist eh nie einer da gewesen. Ja, hey, dann stellen wir das in Frage. Sag, macht es dann Sinn, so etwas zu tun? Wenn wir es viermal angesetzt haben, viermal haben wir es abgesagt, nie ist wer da gewesen. Ja, Freunde, das ist ja nicht gescheit, suchen wir uns was anderes. Also einfach im Team auch zu besprechen, ne? Und nicht zu kommen und sagen, einzuführen, jetzt machen wir Coffee-Chat. Ja. Ne?
Fühlt sich ganz anders an.
Genau,
ja,
richtig.
Genau. Bevor wir jetzt zur Abschlussfrage kommen, was ist denn für dich jetzt der wichtigste Gamechanger im Bereich Social Skills, wenn wir es mal jetzt auf einen Gamechanger runter subsumieren müssten?
Und da darf ich mit ruhigem Gewissen und aus Erfahrung sagen, Empathie ist kein Tool, sondern Empathie ist eine Haltung. Was meine ich damit? Mit den Augen des anderen sehen, mit den Ohren des anderen hören und mit dem Herz des anderen fühlen. Wenn ich bereit bin, das zu tun, dann ist die Chance, Garantie null, die Chance riesengroß, dass wir in diesem Projekt erfolgreich miteinander zusammenarbeiten und diese Kultur entsteht, wie wir gemeinsam miteinander umgehen. Übrigens, ich erwarte das auch von den anderen, von Empathie, dass sie Empathie einbringen. Mhm. Und das sage ich auch im Erwartungsmanagement. Vielleicht muss man das, an Gesichtspunkt muss man vielleicht noch anschauen. Ich sage immer zu den Menschen, wann ist euch ein anderer Mensch sympathisch? Wann passiert das? Dann kommt ganz schnell die Aussage, ja, jede Ähnlichkeit, jede Gleichheit. Sage ich genau, jede Ähnlichkeit, jede Gleichheit macht einen anderen Menschen sympathisch. So, jetzt gibt es aber, und den Anspruch bitte nicht stellen, dass ich 9 Milliarden Menschen auf dieser Erde sympathisch bin oder vice versa, ich sie sympathisch finden muss, sondern Folgendes zu tun. Manches Mal gibt es ganz wenig, um nicht zu sagen, gar keine Basis von Sympathie. Ich finde keine Ähnlichkeiten, ich finde keine Gleichheiten, die da sind und muss aber trotzdem mit diesen Menschen zusammenarbeiten, weil ich kann ja nicht hingehen und sagen, bitte, gebt es einen anderen, ich mag mit dem nicht arbeiten. Da halte ich es übrigens mit Adenauer, gell? Du musst die Menschen nehmen, die da sind. Es gibt keine anderen. Zitat Ende, Adenauer. So, das heißt also, ich komme manches Mal mit Sympathie nicht weiter, weil einfach nichts da ist. Und jetzt brauche ich die Fähigkeit, in die nächste Qualitätsstufe von Sympathie zu gehen. Und die nennt sich Empathie. So, und Empathie heißt jetzt nicht, die Andersartigkeit nicht haben zu wollen, sondern die heißt erstens, sie wahrzunehmen. Zweitens, sie zu respektieren. Nämlich Respekt ist das einzige Werkzeug, wo ich dem anderen, mit dem ich dem anderen zeigen kann, dass ich seine Andersartigkeit akzeptiere. Achtung, nicht übernehme. Ich muss sie nicht übernehmen, aber ich muss sie akzeptieren. Und der dritte Schritt ist, wie gehen wir im Projektteam mit dieser Andersartigkeit um? Das müssen wir jetzt klären. Beispiel ganz einfach, wir kommen aus einer linear aktiven Zeitzugang. Wenn wir beide sagen, wir starten um 9 Uhr diesen Podcast, dann meinen wir 9 Uhr. Es gibt Menschen, die haben einen multiaktiven Zeitzugang. Wenn wir denen sagen, wir starten um 9 Uhr, sagen die, jawohl, 9 Uhr. Auch am Weg zu diesem Podcast treffen sie jemanden, den sie schon 3 Monate nicht getroffen haben, der ihnen sehr wichtig ist, gehen mit denen einen Kaffee trinken, kommen eine Viertelstunde später in diesen Podcast und sagen, hallo, hier bin ich. Sagen wir linear Aktiven, ja, was fällt dir ein, du bist eine Viertelstunde zu spät. Sagt der Multiaktive, ich weiß gar nicht, was ihr habt, das war mir wichtig, mit diesen Menschen habe ich schon lange nicht gesprochen. Dann sagen die meistens noch das Zitat, der liebe Gott hat die Zeit erfunden und davon unendlich viel, also regt euch nicht auf. Das heißt also, das haben wir. Ne? Wir haben unterschiedliche Zugänge zu dem Thema Pünktlichkeit. Und wenn ich jetzt in einem Projekt, in einem heterogenen Projektteam drinnen bin, wo ich das habe, dann muss ich das jetzt klären. Wichtig ist nur, dass ich nicht sage, ich bin richtig, du bist falsch. Weil das passiert nämlich ganz schnell, und zwar wechselweise. Ich bin richtig, ich bin Linearzugang, du bist falsch, du bist multiaktiver Zeitzugang. Der andere sagt das genau umgekehrt. Also es geht jetzt nicht darum zu sagen, wer ist richtig, wer ist falsch, sondern es geht darum, wie gehen wir damit um? Wahrscheinlich wird sich einer anpassen müssen, weil sonst wird es nicht gehen. Das heißt, fangen wir einfach die erste Viertelstunde, immer eine Viertelstunde später an, ist das okay? Oder muss jetzt derjenige, über das müssen wir reden. Ne? Und das ist, Achtung, Empathie. Und das ist der Gamechanger.
Sehr spannend. Ich meine, man kann ja auch versuchen, diese Andersartigkeit wie so ein Detektiv zu betrachten. Also, dass es ja auch spannend ist.
Natürlich.
Mal so jemand ganz anderen wahrzunehmen und die Qualitäten dafür zu entdecken. Also wenn es so ein ganz, keine Ahnung, ich bin ein sehr emotionaler Mensch, und wenn ich auf so ganz analytische, nüchterne Menschen treffe, habe ich auch oft das Thema, wo ich mir denke, so, wo knüpfe ich da jetzt an? Ja, aber dann bringe ich mich dazu, das irgendwie so zu beobachten, was für einen Mehrwert das auch bringt, wenn die so, ja, anders ticken wie ich, ja. Ich finde, diese Brille kann man sich dann auch aufsetzen.
Du sagst da vollkommen richtig, Dina. Es gibt ja diesen Prozess dahinter, nämlich die Frage zu stellen, und welchen positiven Effekt haben wir durch unsere Andersartigkeit? Mhm. Weil das kann nämlich ins Team irrsinnig viel positiven Effekt bringen, nämlich diese andere Sichtweise. Also wie du richtig sagst, das als positiv wahrzunehmen, weil wir manchmal dazu neigen, ja, der ist anders wie ich und das ist falsch, nicht? Weil ich bin richtig, der andere ist falsch. Und damit drängen wir das sofort in eine Negativecke hinein. Das heißt, hier die Sichtweise zu ändern, und da sind wir beim Gamechanger Empathie, zu sagen, hey, welche Chance bietet uns das eigentlich, dass wir ein heterogenes Team haben und diese Andersartigkeit. Und eines ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass die Leistungsfähigkeit von heterogenen Teams weit, weit höher ist als von homogenen Teams. Das ist wissenschaftlich dokumentiert, also da brauchen wir gar nicht reden drüber. So, das heißt also, dieser Zugang wäre ja super. Welche Chance haben wir denn durch diese Heterogenität, dass man so viele verschiedene Zugänge, so viele verschiedene Perspektiven, so viele verschiedene Sichtweisen haben. Und wenn wir irgendwo eine Einigung brauchen, dann müssen wir uns die jetzt suchen. Aber es ist grundsätzlich einmal nicht negativ, sondern es ist eine Chance. Also ich glaube, dass das, und damit sind wir bei Empathie, dass das wirklich der Gamechanger ist, ja. Mhm.
Wäre das auch etwas, was du thematisieren würdest im Kickoff-Meeting oder so weiter, wenn du als Projektleiter zum Beispiel weißt, du hast hier sehr unterschiedliche Persönlichkeiten am Tisch, oder würdest du eher sagen, das ergibt sich dann und man gleicht irgendwie aus, oder kann man darüber mal so einen Halbsatz, weißt du, dass man das so spielerisch mit einbaut, dass wir ja alle da auch sehr unterschiedlich sind, und wenn's, dass wir versuchen, eben die Stärken im anderen zu sehen, dass man sowas mal sagt, oder findest du das dann zu, ja, künstlich?
Ich würde es nicht nur tun, ich tue es auch, und ich sage da gerne, wie ich es tue, weil wir haben eine Veranstaltung, die nennt sich Interkulturalität managen. Das heißt also meistens global interkulturelle Teams, das heißt, wo Menschen aus den unterschiedlichsten Kulturen miteinander zusammenarbeiten, nicht nur dürfen, sondern müssen. Und dort ist das Kick-off genau das, nämlich die Unterschiedlichkeit. Und das beginnt ganz einfach. Wir spannen eine große Weltkarte auf und lassen einmal jedes Projektteammitglied ein Fähnchen dort hineinstecken, wo aus seiner Sicht Native Culture ist. Ist meistens dort, wo ich geboren bin, muss aber nicht sein. So, das heißt also, er steckt einmal ein Fähnchen irgendwo auf dieser Welt hinein und sagt, das ist meine Stammkultur, wenn man es einmal so sagen will. Und dann haben wir schon, wenn dort 8 Menschen sitzen, haben wir schon 8 verschiedene Dinge. Und dann visualisieren wir mal das. Übrigens, das kann man digital auch machen, so ganz nebenbei. Mhm. Ich mache es natürlich gern präsent. Ne? Dann haben wir da eine Pinnwand, dann stehen wir und sagen, schaut mal, da sehen wir schon einmal den geografischen Raum, den wir haben. Dann kommt gleich der nächste Schritt. Frage: Worauf bist du in deiner Kultur stolz? Achtung, Menschen sind auf die Kultur, die sie leben, stolz. Da gibt's irgendwas. Das auch übrigens über Essen und Trinken hinausgeht. Nicht? Dass der Österreicher aufs Wiener Schnitzel stolz ist, ist schon klar. Und dass er auf die Mozartkugel stolz ist, ist auch klar. Aber was gibt's darüber hinaus? Auf was bist du auch stolz in der Zusammenarbeit? Weil das ist nämlich das, was wir da brauchen. Und dann fangen die einmal an und erzählen einmal, ich lasse das auch immer mit dokumentieren, ne? Das heißt, schreibt einfach Bullet Point-artig auf ein Flipchart, schau, auf was bist du stolz in deiner Kultur. dann kriegen wir dort 7 verschiedene Flipcharts, kriegen hoffentlich 7 verschiedene Stolze, wenn ich so sagen darf. Und dann sagen wir, schaut mal, das ist die Bandbreite. Also Achtung, man muss es visualisieren. Und das, also ich bin ein Fan von diesen direkten Ansprechen, also es wirklich als Teil des Kickoffs zu machen. Weil wenn das nicht geklärt ist, braucht man nicht weiterarbeiten, weil es arbeitet keiner weiter. Das heißt also, dieses Bewusstsein machen, hey, wir sind hier heterogen, noch und nöcher. Und die erste Aufgabe ist, wie gehen wir mit der Heterogenität ab? Und übrigens, die letzte Frage ist, deswegen bin ich ja drauf gekommen, und was sind jetzt die positiven Auswirkungen für unser Projekt, dass wir so heterogen sind? Also das ist ein Prozess, den wir beim Kick-Off machen. Bei interkulturellen Teams, ja.
Ja, genau. Frage wäre das, wenn ich jetzt lauter deutsche Projektteilnehmer habe, da wäre es ja dann eher so eine Typensache, ja, nicht so eine riesen kulturelle Veränderung. Ja, gibt es da sozusagen so eine Art Blaupause für jetzt?
Ja, wobei ich auch einmal ganz salopp sage, ein Bayer ist was anderes wie ein Ostfriese und in Österreich ein Burgenländer ist was anderes wie ein Vorarlberger. Jetzt sagen wir, und Achtung, das ist etwas, was wir in eine Falle, die wir manchmal hineingehen, dass wir, um die Komplexität zu verringern, Nationalkulturen definieren. Und wir sagen, die Schweizer, die Deutschen, die Schweden, die Japaner. Nur am Beispiel Deutschland, das ist viel zu grob. Weil, wie gesagt, ein Bayer, der direkt an der österreichischen Grenze wohnt, ist ganz was anderes kulturell als ein Ostfriese, der an der Nordsee wohnt. Ne? Mhm. Das heißt also, wir haben ja selbst in der Nationalkultur die Deutschen schon, sind wir ja schon total daneben, wenn wir das subsumieren. Ja. Ne? Das heißt also, deswegen funktioniert das, was du gesagt hast, auch dort. Man muss es nur ein bisschen anders formulieren. Ne? Mhm. Und sagen, schau mal, was ist denn in unserem Team da hier wichtig? Haben wir überhaupt Andersartigkeiten? Ne? Worauf bin ich denn stolz in Zusammenarbeit? Also es poppt dann, man muss die Fragestellung ein wenig adaptieren, ne? Aber es poppt dann genau das Gleiche auf. Also es geht auch innerhalb einer Nationalkultur, weil, wie gesagt, dieses Raster der Nationalkulturen ja viel zu grob ist. Ne?
Ja, 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 ja. Aber es würdest du auch tatsächlich empfehlen?
Ja, 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 okay, auf jeden okay. Fall. Mhm.
Mhm. Wie kann man denn soziale Kompetenzen systematisch entwickeln? Also wir haben jetzt über viele, viele Kompetenzen gesprochen, aber wie kann ich die entwickeln? Klar, ich kann jetzt in ein Training gehen, aber darüber hinaus.
Ja, was nett ist und was ein guter Inputbringer ist, ein guter Startpunkt ist. Ich sage mal ganz salopp, das Erste ist, Hausverstand hilft. Hausverstand hilft. Das heißt also, wir erwarten bei dem Thema Sozialkompetenz nichts anderes, als dieser Mensch in seinen anderen Umgebungen auch tut. Auch im privaten Umfeld tut er das. Auch dort arbeitet er mal mit einem Nachbarn zusammen, weil er den braucht und sagt, du, hilf mir. Auch dort arbeitet er, sage ich, in Vereinen zusammen ehrenamtlich. Da treffen sich Menschen ehrenamtlich, stellen irgendwelche Veranstaltungen auf die Füße, Charity-Veranstaltungen, wo keiner sagt, du musst das tun und Ding, und das funktioniert irrsinnig gut. Das heißt also, bitte einmal das, was Mensch sowieso tut, auch einmal hier mitnehmen. Also Hausverstand hilft. Zweitens, den Mut haben, es auszuprobieren. Das Training von 1 bis 2 Tagen schafft die Initiative, schafft den Startpunkt, schafft das Bewusstsein. Nur dann muss ich den Mut haben, es in der wirklichen Wirklichkeit zu tun. Weil ein Trainingsraum ist immer eine geschützte Werkstätte. Dort funktioniert alles. Ich sage das allen Teilnehmern immer. Ich sage, Freunde, alles, was wir hier besprechen, alles, was wir hier tun, ich kann euch garantieren, das funktioniert in dem Raum. Wir haben da hier eine geschützte Werkstätte. Es kann gar nichts passieren. Die Frage ist, funktioniert es morgen um 8 Uhr in der Früh in eurer wirklichen Wirklichkeit? Und damit ich das weiß, muss ich es tun. Achtung, den Mut. Das, was wir hier jetzt besprochen, versucht haben in diesem Training, bitte tun. Mit dem Wissen, dass Scheitern erlaubt ist. Achtung, Scheitern ist erlaubt. Das heißt, es funktioniert wahrscheinlich noch nicht so ganz gut. Macht nichts. Traum bleiben, nächstes Mal wieder tun. Also hier einen gewissen Mut haben, das zu tun. Die meisten haben dann natürlich Angst vor dem Scheitern, ne? Ist klar, ne? Jetzt bin ich Projektleiter und jetzt scheitere ich vor allem. Da ist mein Zugang, Achtung, entwaffnete Ehrlichkeit. Dass das Ganze jetzt natürlich mit Selbstwertgefühl zu tun hat, weiß ich. Und ich will jetzt auch kein psychologisch tiefgreifende wissenschaftliches Fass aufmachen. Aber das hat schon mit Selbstwertgefühl zu tun. Und wenn ich natürlich einen gestärkten Selbstwert habe, Achtung, ich sage nicht Arroganz und Überheblichkeit, das ist was anderes, sondern ich sage nur einen gestärkten Selbstwert, dann tue ich mir leichter. Das heißt, wenn ich natürlich jetzt für mich in der Lage bin, als Mensch, oder wenn man dieses ja geflügelte Wort, ich habe meine Mitte gefunden, unter Anführungszeichen, nicht? Also ich muss ausgeglichen sein, dann tue ich mir viel, viel leichter mit dem ganzen Thema. Wenn ich aufgewühlt bin, ne, dann tue ich mir schwerer, nicht? Aber das muss ja jeder für sich dann einmal hinkriegen. Aber grundsätzlich es einfach dann probieren, schauen, wie es funktioniert, entscheidend entwaffnete Ehrlichkeit, dem Team auch sagen, ist für mich das erste Projekt, das ich leite. Ich mache es so gut ich kann und ich will es auch so gut machen, aber bitte helft's mir dabei. Ich sage sogar dazu, macht es mir nicht unnötig schwerer. Ja, das heißt also, hier auch wirklich das zu zeigen, dass das da hier entwickelt wird. Und wenn man das 5 Jahre macht oder 3 Jahre macht, nicht, dann hat man diese Festigkeit schon da, nicht? Dann hat man auch dieses Selbstwertgefühl schon da, dann ist es leicht. Es geht ja mehr um die hineinkommen in diesen Leitungsprozess.
Ja. Ja, und dann hat man auch die Gelegenheit schon gehabt, einiges auszuprobieren, ja, und hat wahrscheinlich auch schon Erfolge gesammelt, genau, und kann darauf aufbauen.
Und das, genau, gilt für mich auch, nicht? Erfolge feiern, low-hanging fruits, quick wins, man darf es nennen, wie man möchte. Aber die nehme ich für mich auch wahr. Da sage ich, hey, das ist mir jetzt gelungen, super. Also jetzt sind wir wieder bei der Selbstreflexion. Ne? Und wenn du alle Zertifizierungen für Projektmanager anschaust, dann steht dort sehr oft das Thema Selbstreflexion drinnen. Ne? Ist aus meiner Sicht generell für Führungskräfte eine wichtige Geschichte, in der Lage zu sein, sich selbst zu reflektieren. Das heißt, ich mache mein erstes Projekt-Review-Meeting. Wenn das fertig ist, setze ich mich zurück, schaue mal 10 Minuten, wie ist mir gegangen, wie habe ich reagiert und so weiter. Also diese Fähigkeit, vielleicht auch wieder den Mut, Selbstreflexion zu machen. Da ist irrsinnig viel drinnen, ne? Und zu sagen, ah ja, das ist gut gegangen, mache ich nächstes Mal wieder. Quick win, super. Das hilft mir ja auch, nicht? Was ich auch immer allen anderen erzähle. Nicht? Das hilft natürlich einem selber auch. Ja.
Hatten wir auch jetzt gerade neulich erst einen Podcast zu Selbstführung, super, für Führungskräfte, genau. Mhm. Also da ging es auch genau darum. Sehr gut. Abschlussfrage. Mhm. Wenn du ein Projektleiter oder eine Projektleiterin nur ein Rat mitgeben dürftest, was wäre das?
Sei Brückenbauer statt Befehlsgeber.
Das lassen wir jetzt mal einfach so stehen im Raum. Genau. Erhard, ich danke dir für deine Zeit. Wir haben lang gesprochen, viele, viele Erkenntnisse gewonnen, gute Tipps erhalten. Also vielen Dank dafür. In den Shownotes, liebe Hörer, werde ich dann noch den Kontakt zu Erhard Semlitsch und eben der PMCC, die eben die Seminare dazu gibt, auch natürlich reinpacken. Und wünsche dir einen schönen Tag noch, Erhard. Alles Gute. Und vielleicht mal bis zu einem anderen Thema oder noch einem Vertiefungsthema vielleicht.
Sehr gerne, Dina. Vielen Dank für die Einladung. Es war auch aus meiner Sicht ein ganz tolles Gespräch. Vielen Dank und schönen Tag.
Tschüss.
Tschüss.
Wenn Sie den ersten Teil dieses Gesprächs noch nicht gehört haben, finden Sie ihn direkt in Ihrem Podcast-Feed. Dort sprechen wir über die Grundlagen sozialer Kompetenz, Führung auf Augenhöhe und die Rolle der Projektkultur. Ich hoffe, Sie konnten viele Impulse mitnehmen und vielleicht gleich morgen im Projektalltag ausprobieren.